Wenn wir die Möglichkeit hätten, uns an nichts halten zu müssen, was können wir realisieren? Die beste Werbung für uns nach außen, das sind die eigenen Projekte. Und dann kommen die und sagen, ich hätte gern ein Projekt, das so funktioniert. Kommt rum, lass mal zusammen Sachen machen. In der Stadt kann wirklich viel mehr passieren. Frankfurt kann mehr. Frankfurt muss sich so ein bisschen zusammenrücken und Frankfurt muss zeigen, was wir können. Und wir können viel. Berlin kann jeder. Frankfurt ist die Stadt.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 60. Mein Name ist Joscha. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Armin Bagi. Gute.
Hey Joscha, servus.
Na, Gude. Wie geht's dir?
Ganz gut, entspannt.
Sehr doch. Schön.
Ja, mal gucken, was jetzt kommt.
Schön, dass du den Weg hierher gefunden
danke
hast.
Danke für die Einladung.
Wir haben auch hier schon einen Freitag 16 Uhr Wein eingeschenkt, damit... Ja, auf jeden Fall. Okay. Kann man trinken. Ich bin, also es ist gut, dass ein weißer ist, weil rot mag ich überhaupt nicht.
Ebenso.
Alles richtig gemacht. Ich denke, da wird die Stimmung auf jeden Fall locker bleiben.
Kriegen wir die Flasche leer.
Schauen wir mal. wir kommen ja gerade von der Kanzel des Genheimer Spargels, haben da ein bisschen runtergeschaut. Du hast mir gezeigt, wo euer Office ist. Gott sei Dank ist es nicht mehr so kalt. In den Whitefield Studios sind wir dort oben in der Kanzel und werden uns heute ein bisschen Zeit nehmen, dass du was von deinem Werdegang erzählst, ein bisschen was über Es ist Freitag und alle weiteren spannenden Projekte und Machenschaften, die in der Stadt zugange sind. Welche Rolle du auch in dem Kreativ- und Medienumfeld spielst. Aber es gibt zwei Fragen, die stelle ich allen meinen Gästen. Und ich starte, glaube ich, mit der Frage, die dir besonders lieb ist. Nämlich, was verstehst du unter Hip-Hop-Kultur?
Geh weg mit deiner Frage. Das ist wirklich gar nicht. Das ist, wenn ich über ein Thema gar nicht reden kann, ist wirklich Hip-Hop. Mhm. Ich habe irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, Vega und Boska irgendwie auf der anderen Straßenseite gesehen, aber mehr Verbindung zu Hip-Hop habe ich auch nicht. Das ist alles, was ich dir erzählen kann.
Was hast du für eine musikalische Sozialisation?
Ach, gemischt. Ich glaube, so wirklich, wir hören von A bis Z auch mal irgendwie Hip-Hop ab und zu mal im Büro. Läuft auch mal irgendwie so God's Plan, aber ich glaube sonst, wir machen ja im Moment Kinderlieder tatsächlich. Ich kann dir sehr, sehr, sehr viele Kinderlieder von keine Ahnung, von Biene Maya bis ja, wirklich im Moment wegen meiner Tochter sehr viele Kinderlieder. Das okay. Läuft im Auto zu Hause, im Büro zum Glück nicht, aber da ist erstmal Pause von Kinderliedern.
Ja. I see. Das heißt, so wenn du Hip-Hop-Kultur hast, dann hast du keine Klischees, keine Prototypen, kein Nix im Kopf, das ist einfach blank wall, so mäßig?
Ja, ich glaube am Ende, das ist auch wie Design, das muss sich gut anhören, anfühlen oder muss gut aussehen oder es muss irgendwie so eine Wirkung haben auf mich und ich kann jetzt keine Namen nennen, ich kann jetzt nicht sagen, hier so, das finde ich gut, diese Genre finde ich schlecht oder das ist einfach so wirklich nach so Feeling, was passt irgendwie gerade. Und das ist so, das ist alles, was ich dir erzählen kann.
Es ist perfekt, das ist super erfrischend, weil ich stelle die Frage, eben weil der Podcast gestartet ist, um für die Hip-Hop-Szene eben eine Plattform zu bieten und ich es super spannend finde, wer was für ein Bild davon hat, weil das unterscheidet sich auch von Gast zu Gast. Natürlich gibt es Überschneidungen so, aber es gibt nicht die eine Definition oder nicht die eine Bedeutung und es ist natürlich auch interessant zu hören, so dass es manche Leute gibt, die da überhaupt keine Berührungspunkte mit haben. Das gehört ja auch dazu.
Bin ich der Erste?
Ja. Ja, tatsächlich. Die meisten Leute konnten irgendwas erzählen. Also das ist eine ja,
die
Premiere.
Haben sich vorbereitet. Ich dachte, Mama, lieber ehrlich bleiben.
Sehr gut. Dann die zweite Frage, und zwar, was dein Bezug zu Frankfurt ist.
Ich kam irgendwann mal nach Frankfurt, weil ich immer in Frankfurt sein wollte. Ich bin ja nicht in Frankfurt geboren, auch irgendwie erst mit 20 nach Deutschland gekommen. Mhm. In Berlin, dann Gießen. Und wenn man in Gießen schon so ein Jahr, ein paar Monate gewohnt hat und alles so in Frankfurt erledigt und von Einkaufen bis irgendwie ins Kino gehen und so wirklich ausgehen in der Stadt von Gießen aus nach Frankfurt und wieder zurück nach Gießen, dachte man, okay, warum sind wir dann einfach immer noch in Gießen? Warum machen wir nicht einfach so das Studium nicht in Frankfurt? Und so angefangen 2002 in Frankfurt zu studieren. Und mittlerweile ist irgendwie ein Teil von mir geworden und ist auch ähnlich wie meine Heimatstadt. Das ist irgendwie auch ein Fluss. Es ist groß, klein, alt, neu. Das ist das, was auch in Frankfurt sehr gut funktioniert. Das ist irgendwie, du hast alles. Du hast Menschen in allen so so Klischees, Menschen, die du eigentlich so vielleicht aus anderen Städten kennst, Menschen, die irgendwie so in Frankfurt gar nicht dir so vorstellst, Menschen, die du sagst, okay, ja, das ist typisch Frankfurt, aber das ist auch jetzt nicht so die Mehrheit, die wir so denken. Das ist einfach so, Frankfurt ist alles. Mhm. Und das, was mir so hier in Frankfurt gut gefällt, das kurze Wege. Das ist, du kannst mit dem Fahrrad zu Fuß innerhalb von 20 Minuten in 3-4 Stadtteilen sein. Und das kannst du nicht in Berlin. Du fährst erstmal 30 Minuten, wenn die S-Bahn fährt, erstmal von A nach B und dann bist du immer noch komplett irgendwie gefühlt eine andere Stadt. Und Frankfurt bietet dir alles. Und das ist so ein Teil von uns allen, von dir, von mir, ich glaube von jedem, der in der Stadt wohnt. Mhm. Wir fühlen uns wohl, wir haben alles hier und wir sind glücklich.
Sehr gut.
Diese Stadt.
Was ist deine Heimatstadt?
Ich komme aus dem Iran, Isfahan, ziemlich in der Mitte. Das ist eine sehr, sehr historische Stadt. Es ist auch so geteilt, so wie Frankfurt, so Altstadt, so die südliche Seite und die nördliche Seite, so die modernere Stadt.
Ebtebach und Dribtebach?
Ja, so ähnlich. Wobei, ich habe mich auch so in meiner Heimatstadt nur auf eine Seite gut irgendwie so gekannt. Das heißt, die Straßen auf eine Seite, wo ich dann immer gewohnt habe, kannte ich sehr gut, wie in Frankfurt auch. Ich kenne Sachsenhausen so zum Teil. Aber sonst mit Navi geht schon besser. Das ist so Google Maps auf der anderen Seite, das ist schon funktioniert. Ich glaube, ich fühle mich wohler, wenn ich dann in Sachsenhausen so oben irgendwo, ich glaube, ich kenne so wirklich so 2-3 die großen Straßen, aber hier andere Seite oder jetzt die richtige Seite, jetzt nicht so laut, da geht's auch ohne Navi.
Ja, fühle ich. Mir geht's genauso. Also ich bin auch mehr auf der Seite, wo ihr auch euer Büro habt. Der Frankfurter Seite, sagen wir es halt so.
Ja, aber nicht so laut.
Ist es von den Einwohnerzahlen auch vergleichbar?
Nee, es ist tatsächlich, glaube ich, auch so wie Frankfurt tagsüber ein bisschen anders als jetzt so. Es sind halt Menschen, die in der Stadt wohnen und dann auch so ein bisschen die Umgebung. Jetzt eine Zahl zu nennen. Ich glaube auf jeden Fall 1-2 Millionen, die wohnen dann in dieser Stadt. Das sind auf jeden Fall schon eine größere Stadt. Und ich glaube, die U-Bahn gibt es seitdem, wo ich dann nicht mehr da bin. Ich glaube, das ist erst seit 20 Jahren gibt es so ein U-Bahn-Netz und System und das habe ich nicht mehr miterlebt. Ich bin schon regelmäßig auch da. Ich habe immer noch, meine Eltern sind da, deswegen ich bin sehr oft und sehr gerne auch noch in meiner Heimatstadt. Aber die Stadt ist schon vom Feeling her auch mit dem Fluss und hat wirklich diese zwei Seiten Menschen, die aus allen Ecken kommen. Das ist sehr Frankfurt-ähnlich.
Cool.
Ja.
Da fühlt sich das vielleicht noch ein bisschen mehr wie
vielleicht
Heimat
deswegen
an.
Fühle ich mich auch in Frankfurt wohl. Das ist einfach so, man kann, der Fluss ist der Mittelpunkt, auch dort. Das ist, man trifft sich immer irgendwo am Wasser und das ist dort, wie auch hier, so Parkanlagen und man geht halt raus und man macht so immer Picknick, so ähnlich so wie jetzt im April, Mai oder im Sommer, wo man halt rausgeht und wirklich am Main so einfach mit der Flasche Wein hier chillen kann.
Ja, voll schön. Ihr seid ja auch ziemlich nah am Main mit eurem Büro. Ich will aber davor, bevor wir auf dieses ganze Büro, es ist Freitag, Frankfurt, du bist so wunderbar, Thema eingehen, noch verstehen, wie so deine Lebensabschnitte waren bis dato. Studium hast du schon ein bisschen angesprochen, du hast deine Heimatstadt angesprochen, hast gesagt seit 2002, gell? 2002 hier in Frankfurt auch fürs Studium. Das heißt, du bist jetzt mehr als 10 Jahre in Frankfurt. Wie viele Jahre hast du in deiner Heimatstadt verbracht?
Ich war 20 Jahre, so eigentlich kam mit 20 nach Deutschland und jetzt sind schon knapp über 20 Jahre, wo ich dann auch in Deutschland bin. Das ist eigentlich so, jetzt gerade die Waage hat irgendwie vor 2 Jahren gekippt, das heißt, ich bin mehr hier in Deutschland als in meiner Heimatstadt.
Was hast du in diesen 10 Jahren jetzt Milchmädchenrechnung zwischen Heimat und Frankfurt gemacht?
Lange studiert. Ich glaube, Frankfurt.
In Gießen, ne?
Nee, Gießen war wirklich nur ein Studienkolleg. Ich glaube, man muss also erstmal Abitur anerkennen lassen. Das ist dann so, wenn man mit einem ausländischen Abitur kommt. Man muss erstmal so alle Fächer auf Deutsch lernen, so Mathe, Physik und Co.
Okay.
Und dann wirklich 2002 angefangen, in Frankfurt zu studieren. Sehr lange studiert. Und sogar zweimal, ich habe erstmal Informatik studiert und weil ich immer irgendwas mit Medien machen wollte, ich habe dann angefangen, in Wiesbaden Media und Design Management noch zu studieren. Und mitten im zweiten Studium die Agentur mit einem Freund oder mit einem Partner gegründet. Das ist eigentlich so direkt aus der Uni in die Selbstständigkeit. So
krass.
Ist dann die Geschichte. Und auch erstmal alle so schief angeschaut, hier, ja, arbeite erstmal so ein paar Jahre irgendwie schau erst mal, wie der Markt funktioniert, wie die Branche ist. Aber ich hatte genug Erfahrungen als Freelancer in diversen Agenturen. Ich wusste, wie die Branche ist und wie ich die Agentur nicht haben will oder wie die Agentur anders sein kann. Und so gefühlt mit diesen Erfahrungen eine Gegenerfahrung entwickelt und eine Gegenagentur entwickelt, was jetzt nicht so mit der, eigentlich mit der Branche, die wir dann auch drin sind, viel zu tun hat oder haben sollte oder haben hatte.
Da hast du mir wunderschöne Punkte gegeben, oh Gott, okay. Wo ich so einhaken kann. Tatsächlich würde ich gerne mit dem Freelancer-Ding starten, bevor quasi die Agenturgründung gekommen ist. Was waren da die Jobs, die du gemacht hast?
Erstmal Urlaubsvertretung für diverse Newsletter gestaltet, Webseiten gestaltet und eigentlich so sehr, sehr so Basic-Aufgaben und später noch tatsächlich das dann als Freelancer. So sehr, jetzt nicht IT ist falsch, aber sehr viel Webdesign. Das war jetzt nicht so sehr Marketing-lastig, das war sehr so eher Design und Webdesign-lastig.
Also auch schön machen, nicht nur Inhalte produzieren.
Genau, auch das Ganze nochmal schauen, was wollen die User, was funktioniert. Ich rede hier von so wirklich 14, 15 Jahren, das war auch schon, die Welt war auch so ein bisschen jetzt nicht so schön wie jetzt. Da bin ich sehr viele Möglichkeiten, die wir jetzt haben, aber trotzdem, das war also, die Aufgaben waren sehr viel für große Kunden, Konzerne, die hatten Newsletter, schauen, dass dann die besser aussehen, dass man auch so aus, so auch ein bisschen mehr UX, man auch so ein bisschen die Design so anpasst, dass dann auch so wirklich gut funktionieren.
Ja.
Auch ein bisschen User Journey, das ist so das Ganze, so ein bisschen das aus Design, aber auch das würde ich das Ganze mal auch mit Entwicklung und nochmal schauen, dass es dann jetzt Newsletter-Programmierung ist nicht kompliziert, aber so das Ganze so sehr Design und Webdesign und das Ganze so sehr auf User-Orientierung. Ja.
Also da fließen schon viele Sachen zusammen. Also es muss einmal bedienbar sein, es muss einfach bedienbar sein, dass die Leute, die dann den Newsletter bekommen, auch schnell dorthin kommen, wo sie hinwollen. Da muss es gut aussehen, dass man eben Lust hat, dort auch zu interagieren, und dann muss das, was in dem Newsletter steht, auch noch interessant sein, dass du überhaupt erst dazu angeregt wirst, Dinge zu tun.
Ich glaube, Inhalte waren jetzt nicht so meine Baustelle. Das war tatsächlich dann haben wir so Inhalte bekommen, die auch jetzt mit so großen Konzernen alles schon so abgestimmt waren. Das war so meine Aufgabe, weil aus diesen Inhalten Newsletter zu gestalten, die dann funktioniert. Und sehr oft dann auch so mit Splitting, das ist so A-B-Test, dass man auch nochmal schaut hier.
Welche ist besser?
Welche funktioniert besser, und dann für die nächste Ausgabe noch andere A-B-Tests, die ihr dann überlegst. Das ist so ein bisschen dann, das war so tatsächlich eher die Aufgabe.
Und war da quasi so der Kundenstamm auch schon Frankfurt bezogen? Oder
ja, die Agenturen, die hatten schon, ich glaube, Kunden, die man national, international kennt. Ich will jetzt nicht die Namen nennen, das ist schon lange her. Ich glaube, die Agenturen gibt es auch zum Teil nicht, nicht wegen mir, aber die existieren
der beste
auch
Mann
zum Teil nicht. Aber sonst, da waren Jobs, die haben Spaß gemacht, aber das war so mehr Erfahrung zusammen und Wissen, was so... Zum Beispiel, ich wusste nicht, was der Kollege, der neben mir saß, was der eigentlich macht. Das war so sehr, jeder hatte so seine Baustelle, so sein, so sehr alles eingeboxt. Und das war das, was ich auch irgendwie gesehen habe hier, das geht auch anders. Wir können so ein bisschen überlappender arbeiten. Oder wir machen eine Agentur, die nicht nur so tut, ob wir so familiär sind, dass wir auch noch wirklich familiär sind. Dass wir so wirklich jetzt so als eine kleine Boutique-Agentur sehr... mit so kurzen Wegen, jetzt nicht so diese Hierarchien und der entscheidet über was, dann muss irgendwie nach oben. Das geht viel anders, viel einfacher und so ist ein bisschen auch vielleicht so die Ideen, was ich da mitgenommen habe, in die Es ist Freitag Gründung irgendwie mit eingeflossen.
Also ich habe mir aufgeschrieben, dass Es ist Freitag 2012 gegründet wird. Kommt das ungefähr hin?
Ja, wir haben 2009/10 erstmal den ersten Versuch gemacht und mit dem Partner damals. Das heißt, die Marke gibt es schon seit 2009, aber 2011 habe ich das so 10/11 in dieser Form dann alleine übernommen und dann sozusagen seitdem mache ich das noch wirklich als alleiniger Herrscher.
Okay, hast du den Partner?
Nee, ach gar nicht. Wir sind gute Freunde. Wir haben jetzt nicht sehr viel Kontakt, aber wir sind, was heißt, nicht so im Streit. Das war so, dass wir einfach gesagt haben hier, der hatte andere Ideen und ich wollte so an diese Idee, die wir gerade so an unser Baby noch festhalten, nicht aufgeben. Und ich glaube, hat sich auch dann gezeigt, dass doch richtig war, die Idee noch weiterzuentwickeln und irgendwie einfach eine Agentur draus zu machen, die man auch so eigentlich jetzt nicht nur in Frankfurt, dass man auch so über Frankfurt hinaus, so in der Region, aber auch so tatsächlich national man kennt. Mit der Marke kann man schon was anfangen.
Voll. Also in Frankfurt ist die auch auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass ihr den Anspruch habt, einen unkonventionellen Ansatz zu fahren. Und du hast jetzt schon so ein, zwei Punkte angesprochen, die dich gestört haben in der Freelancer-Zeit, beziehungsweise Sachen, die ihr jetzt anders macht, beziehungsweise anders machen wollt. So dieses familiäre Klima zum Beispiel. Kannst du uns noch ein paar weitere Ideen geben, was sich hinter diesem unkonventionellen Ansatz quasi verbirgt?
Es ist einmal wirklich der Punkt, dass wir, ich glaube, jede Agentur schreibt, die sind familiär, die haben, die sind kommunikativ, die sind urban, die sind so Begriffe, die sind alle so, die sind Füllwörter für
bedeutungsleer.
Mich. Ja, die sind, ich glaube, jeder will echt sein, jeder will irgendwie so die greifbare Agentur sein, aber die sitzen irgendwo in einem Haus, wo man eigentlich so gar keine Verbindung zu einer Agentur hat. Ich weiß gar nicht jetzt, wir sind schon in dieser Medienbranche, wir kennen schon ein paar Agenturen, aber wir sitzen am Ende an dieser Kreuzung auf dem Silbertablett.
Ja.
Dass man wirklich auch mal reingucken kann. Klar, man muss sich dran gewöhnen, dass auch die Leute wirklich auf unsere Bildschirme gucken, aber wir sitzen in einer Ladenfläche, was sehr untypisch ist. Jeden Samstag haben wir eigentlich Tag der offenen Türen. Das heißt, jede Woche, wir sind rausgegangen, morgen, weiß nicht, wann ihr das jetzt ausstrahlt.
Also jeden Samstag halt, ne?
Okay. Jeden Samstag gibt es halt dann auch wirklich, jeder kann reinkommen, die Bildschirme sind da, ich glaube sogar mein Schreibtisch ist jetzt ein bisschen aufgeräumt für den Samstag. Versuchen wir alle auch so, das nur ein bisschen so zu sortieren und aufzuräumen für den Tag, wo wir dann auch wirklich Gäste, Kunden haben. Aber sonst, allein dieser Zugang, dass wir zeigen hier, das ist eine Agentur. Du kommst da rein oder die Events, die wir zum Beispiel machen oder gemacht haben. Wann hast du zum letzten Mal irgendwie so oder überhaupt in der Agentur Abend gegessen? Das ist eine Agentur. Du kommst hier mit deinen Freunden, du kaufst ein Ticket vorher und dann du isst einfach so bei uns am Tisch mit den Menschen, die du vielleicht vorher nicht kanntest. Und du kommst als Fremde rein, du gehst halt hoffentlich mit ein paar Freunden raus und das ist so ein bisschen was, das meine ich so ein bisschen so einfach anders. Ich glaube, viele machen oder auch die Produkte, die wir machen, dass wir noch einen Store haben, das ist alles so, hat sich so ein bisschen entwickelt. Und das ist nicht so, dass wir sagen, jetzt müssen wir irgendwie einen Wein machen oder jetzt müssen wir irgendein Produkt machen, weil wir gut verkaufen wollen oder dass wir einen Wein machen, weil irgendwie die Leute sollen das kaufen. Wir sagen, okay, Bedürfnisse von uns, wir brauchen Wein, wir machen Freitag 16 Uhr Feierabend, warum haben wir nichts zu trinken? Wir trinken immer irgendeine Weinflasche oder irgendein Wein, was auch lecker ist, aber das ist nicht die Seele von uns drin, nicht von mir, nicht von uns allen. Und dann haben wir einfach einen Wein gemacht. Und so entstehen die Produkte. Erstmal für uns selbst. Wirklich für das Team. Und dann kommen die Leute, kann ich den Wein kaufen? Kann ich diesen Schal auch kaufen? Kann ich die Socken auch haben? Kann ich das Notizbuch haben? Und so entstehen so wirklich die Produkte. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz. Das ist unsere Art, auch PR zu machen. Das ist, wir haben noch nie eine Anzeige auf Google irgendwie geschaltet, wie toll wir sind oder wie es ist Freitag ist, eigentlich der Satz, das ist an sich so als Marketing, würde ich sagen, das ist für Google-Platzierung ist ja nicht so gut gedacht, weil es ist Freitag, es ist ein Satz. Aber trotzdem im Moment, wenn es ist Freitag gesucht wird, wir sind ganz oben, weil wir sehr laut sind, sehr aktiv sind und so ein bisschen uns mit Themen, mit Menschen beschäftigen und daraus wirklich so Content machen, was auch Mehrwert hat.
Mega. Also tatsächlich ist, glaube ich, die Transparenz, die du ansprichst, ein großer Punkt. Und auch der Wirbel und die Lautstärke, der über eure Kanäle passiert. Ich gucke da gerne zu. Also da sind regelmäßig Reels, da sind eigene Formate wie die Freitagsfragen. Ich vermische jetzt ein bisschen Frankfurt, du bist so wunderbar und es ist Freitag.
Vermische ich auch jeden Tag. Das ist erstmal jeden Morgen aufstehen. Okay, ist das Projekt jetzt Kundenprojekt, wir sind eigentlich, auch wenn Frankfurt, du bist da wunderbar und Store alle laut sind und bunt sind, wir sind zu 99%, wir sind eine Agentur. Das heißt eigentlich, unser Geld machen wir auch mit diesen Projekten, aber unser Umsatz ist wirklich, das ist ein Agenturbusiness.
Und da finde ich das sehr interessant, dass es, glaube ich, für Agenturen aus der Natur der Sache schwierig ist, eine eigene Identität zu entwickeln, wenn du keine eigenen Projekte hast. wenn du keine eigenen Veranstaltungen machst, keine eigenen Produkte, keine eigenen Kanäle hast, weil dann arbeitest du ja nur für Kunden. Das kannst du ein bisschen dadurch steuern, dass du dir die Kundenauswahl vielleicht nur aus einem Bereich schnappst und dann bist du der Experte für diesen Bereich. Aber wenn du Kunden aus allen möglichen Bereichen hast, dann wird es sehr schnell, sehr schwierig, dich zu greifen. Und das Problem sehe ich bei euch zum Beispiel überhaupt nicht. Also man hat sofort einen Punkt, wo man euch packen kann. Ob man dann schon direkt weiß, was das Agenturgeschäft ist und wie die Projekte aussehen, die ihr für eure Kunden macht, das ist eine zweite Frage.
Die Kunden, die das wissen wollen, die wissen das. Die verstehen das. Ich glaube auch, das hatten wir auch mal. Wir machen jedes Jahr so wirklich auch so Klausurtagen. Das heißt, wir sitzen, das Team setzt sich zusammen. Wir schauen uns mal, okay, was haben wir gemacht? Welche, so diese drei Marken. Es ist Freitag, Store und Frankfurt, du bist so wunderbar. Wo sind wir gerade? Was ist die Wahrnehmung von außen? Wenn die Leute jetzt zu uns kommen, sind die jetzt bei Es ist Freitag oder sind sie jetzt bei Frankfurt, du bist so wunderbar? Und das ist immer wieder sortieren, immer wieder so aufräumen. Das muss man auch tatsächlich, das müssen wir auch dann immer wieder so betonen, dass wir eine Agentur sind, dass wir auch dieses Projekt haben. Wir sind aber keine Influencer. Wir können ein bisschen mehr als jetzt irgendwie nur ab und zu mal so schöne Bilder posten. Und ich habe auch viele Agenturen erlebt, die zu uns kamen und die gesagt haben, ja, eigentlich, ich hätte gerne, die Kundenprojekte, die sind cool, aber ich hätte gerne irgendein Projekt, wie jetzt zum Beispiel Frankfurt, du bist doch wunderbar, wie jetzt Es ist Freitagsstore mit den Produkten, wo wir dann uns verwirklichen können. Ohne Briefing, ohne irgendwelche Einflüsse von irgendwelche so CI-Vorgaben. Das ist einfach so hier, die wollen Produkte, Projekte, die sich als Agentur, als Mensch, als Designer wirklich austoben können. Und das ist hier so wirklich in Frankfurt, du bist so wunderbar, aber auch in Es ist Freitag Store, das ist genau der Fall. Unsere Designerinnen, die können machen, was sie wollen. Die haben so wirklich die freie Wahl. Wir sind schal, klar, wir haben jetzt so ein paar Farben, das ist so unsere Farbe, aber am Ende, wenn unsere Designerin sagt, hier, ich will das Poster so gestalten, dann soll sie machen. Das ist so ihre freie Arbeit. Nur im Rahmen von unserer Agentur. Das ist so. Und dadurch können wir auch so ein bisschen außen zeigen, so nach außen so ein bisschen das transportieren. Was kann die Agentur, wenn wir die Hände nicht...
Ja, wenn ihr
das
nicht...
Das ist, wir haben wirklich sehr entspannte Kunden, die vertrauen uns, die wissen, was wir tun, aber wenn wir die Möglichkeiten hätten, uns an nichts halten zu müssen, was können wir realisieren? Und das ist so wirklich diese Projekte, das ist die beste Werbung für uns nach außen, das sind die eigenen Projekte. Und dann kommen die und sagen, ich hätte gern ein Projekt, das so funktioniert.
Mega gut. Super Ansatz, weil dann musst du denen auch nicht irgendwas erklären, von einem Konzept hin bis zu so und so, sondern du zeigst denen einfach, so könnte es aussehen, halt geflippt
genau.
Auf eure Variante.
Richtig.
Ich finde aber, obwohl es so eine Experimentierfläche ist, wo
Spielwiese sich, nennen wir das.
Spielwiese, ja. Genau, dass es trotzdem eine eindeutige Handschrift hat. Also wenn ich mir die Kanäle, ich bleibe jetzt einfach mal bei Instagram, angucke und da durchscrolle, habe ich eine gewisse Atmosphäre, einen gewissen Vibe, den ich einfach spüre, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Lebensfreude. Es wirkt nicht verkrampft so. Und das würde ich schon sagen, dass das so ein Element ist, was dann diese kreativen Outbursts, nenne ich sie jetzt, trotzdem noch miteinander vereint. Und ich denke halt auch, die unterschiedlichen Marken bieten ja so Fahrrillen, in denen man sich bewegen kann. Also wenn wir Frankfurt, du bist so wunderbar angucken, dann ist es ein Kulturführer, ein Gastroführer, ein Kanal für Stadtmomente. Das heißt, du hast schon mal diese Weichen. Das heißt, wenn ich als Besucher auf diesen Kanal gehe, dann weiß ich, aha, da wird sich Content aus diesem Bereich finden. Bei Es ist Freitag sind dann Informationen zu Veranstaltungen zu finden. Oder es ist Freitag bis Freitag. Finde ich auch immer geil.
Ja, wir haben, ich glaube, bis vor kurzem gar keine Projekte auf Es ist Freitag gepostet. Ich glaube, so wirklich seit der Gründung, wir haben noch nie jetzt angefangen, so wirklich auch so sehr, sehr wenig. Ich glaube, da sind insgesamt vielleicht so 5 Projekte, die wir jetzt gepostet haben, weil wir auch sehr, sehr stolz drauf sind. Aber sonst haben wir gar keine Projekte gepostet. Und man kennt ja so diese, so die klassischen Agentur-Accounts, das ist Projekt, Mockup da, Mockup hier und das ist so, haben auch uns auch alle gefragt hier, warum postet ihr nicht die Projekte? Aber die sieht man ja schon dann auf der Webseite, was wir eigentlich können, was wir machen.
Vielen Dank an den ersten Sponsor dieser Podcast-Podi-Episode, damals in Frankfurt. Dem Kanal für alle, die sich für Frankfurts Geschichte interessieren. Hier findest du prägnant, faktenbasiert und spannend aufbereitete Infos. Zum Beispiel über das Rödelheim-Hartrhein-Projekt, den Bau der Fersthalle oder die Clubszene im Dorian Gray. Außerdem gibt es mittlerweile einen Kalender, eigene Führung und Live-Events. Alle Infos dazu findest du gesammelt auf instagram.com/damals in Frankfurt. Nochmals vielen Dank. Und jetzt wieder viel Spaß mit Podcast Brody.
Ich habe mir natürlich auch ein paar Projekte rausgeschrieben, um einfach zu verstehen, wie der Scope der Agentur ist. Aber ich finde erstmal den Ansatz, eigene Projekte voranzustellen und dadurch quasi die Werbetrommel, sage ich jetzt einfach mal ganz plump, zu rühren.
Sehr gut, genau.
Einen sehr guten und raffinierten Ansatz. Und vielleicht können wir dort einsteigen, weil das ist halt. Ich frage mich manchmal zum Beispiel diese Freitag bis Freitag Videos. Die wirken so, als hätte das irgendein Mitarbeiter so mal nebenbei aus dem Handgelenk mit dem iPhone gefilmt und dann locker zusammengeschnitten und fertig ist der Lack. Läuft das so?
Ja, eigentlich, ich glaube, Kontakte haben wir, wenn ich überlege, vor 10 Jahren, ich glaube, mit der Agenturgründung, ich kannte wirklich niemanden in der Stadt. Jetzt würde ich so behaupten, ich glaube, wenn man rausgeht und jetzt gerade für Freitagsfragen, ich glaube, dir geht es genauso, man kennt so Menschen in der Stadt, die Menschen kennen und ich glaube, wenn wir sagen hier, wir hätten zum Beispiel das für Freitagsfragen Menschen aus allen Bereichen der Stadt, so Kunst, Kultur, Politik, wirklich alles. Ich glaube, die Kontakte zur oder die Menschen zu finden, die zu kontaktieren, das ist gar nicht so kompliziert. Aber das kennst du auch, am Ende ein paar E-Mails schreiben, vorbereiten, Fragen schicken, Fragen zurückbekommen. Die Drehs dauern in der Regel so 1-2 Stunden, je nachdem, wie die Person vor der Kamera sich wohlfühlt.
Für dreieinhalb Minuten.
Da nochmal Schnitt. Und ich glaube so, klar, wir wollen auch das Ganze jetzt nicht so mit mehr als 5-6 Stunden Arbeitsaufwand überhaupt so machen, aber das ist halt dann so eine Mischkalkulation. Das ist dann mal 3 Stunden, mal 5. Ich glaube so, wir sind pro Video mit 4 Stunden immer dabei, wenn man jetzt so ein bisschen das Ganze so im Durchschnittlich.
Also wenn wir jetzt bei den Freitagsfragen bleiben, da habe ich schon den Eindruck, dass es ein recht hochproduziertes Format ist. Ihr habt auch andere Formate, die sind ein bisschen niedrigschwelliger produziert. Und bei den Freitagsfragen habe ich den Eindruck, dass es ein Format ist, was extrem den Zeitgeist trifft. So, weil es halt leicht, weil der Zugang sehr leicht ist. Ich muss nicht einen stundenlangen Podcast mehr anhören, sondern hast halt da 3,5 Minuten.
Es gibt
und hast
ja keine Podcasts in 3,5 Minuten. Vielleicht gibt es eine neue Marke, irgendwie so Podcast 3,5 Minuten.
Ja, vielleicht ist das eure Nische, euer neues Format. Oder so, why not? Aber wenn ich jetzt ein weiteres Format nehme, nämlich von Freitag bis Freitag, das sind die Sachen, die auf dem Es ist Freitag-Kanal kommen und die geben quasi so Impressionen aus eurem Arbeitsalltag wieder. Ich finde das auch immer ganz schön, weil man dann euren Office-Space sieht, der ist auch visuell sehr, sehr eindrucksvoll. Du hast es schon sehr blau, genau. Der Boden ist komplett blau. Store-technisch stehen da weiße Regale drin mit sorgfältig kuratierten kleinen, wie soll ich sagen, Deko-Elementen und Gadgets.
Ja.
So. Und dann springt da noch ein Hund rum und die Leute haben Spaß und machen Produktfotos und so. Wie werden die produziert?
Ich glaube, Hand aufs Herz, die sind nicht gestellt. Das heißt, jeder von uns, man muss aufpassen, wenn man reinkommt, es ist irgendein Handy. Das ist einfach so, wir sammeln in der ganzen, wirklich von Montag bis Freitag, sammeln wir einfach irgendwelche so kleinen Videos, wo wir sehen, was wir tun. Andere machen Videos, andere arbeiten an einem Projekt. Einfach so wirklich sehr echt, authentisch, sehr transparent. Dann ist der Cheddar ist der Hund oder ist Lemmy. Wir haben 2 Hunde, die auch sehr oft, oder Cheddar ist jeden Tag da, Lemmy nicht so oft. Das sind wirklich Aufnahmen, die unsere Woche so zeigen. Und das ist eigentlich so, man kann genau anhand diesen Videos unser Terminkalender so ein bisschen, jetzt nicht die Kundenprojekte, jetzt nicht so an welchem Projekt, wir gucken nochmal, dass wir jetzt nicht so die Kundenprojekte zeigen, aber die sehen wirklich so genau die Woche, von Montag bis Freitag. Und manchmal ist auch, wenn jetzt Weihnachten, dann ist halt schon so Freitag bis oder Mittwoch bis Mittwoch.
Ja, ja.
Aber sonst, die sind genau die Woche, du kannst genau gucken, wie die Woche bei uns war, wie die Stimmung war, wie viele da waren, wie viele Krankmeldungen wir hatten. Das ist so, das ist eigentlich, wer sind sie, was haben sie die Woche gemacht, hatten sie Spaß, irgendwas, was cool war, oder haben sie neue Produkte bekommen. Das ist so wirklich genau unsere Woche. Das finde ich auch so immer, wenn wir freitags dieses Video mal uns anschauen. Das ist wie so ein Flashback, einfach sagen, okay, die Woche, das haben wir auch nochmal gemacht. Das ist schon gefühlt, ist irgendwie so 8 Wochen her, aber das war nun Montag. Das war diese Woche Montag.
Das ist ja quasi wie so ein Weekly Selbstreflexionsprozess.
Das ist unser Tagebuch. Ja,
riesig.
Ja, das Tagebuch ist wirklich so ein Tagebuch, so ähnlich, ja.
Aber finde ich voll die geile Idee. Ist es dann auch, wenn ich mich bei euch bewerbe und neu bei euch anfange, dann steht da in der Job Description, du musst pro Tag 5 Handyvideos machen, oder machen die Leute das einfach?
Ich glaube, die Leute, die bei uns sind, die machen das gerne. Ich glaube, wir müssen halt nur gucken, nicht, dass alle mit Handy so voneinander Videos machen. Nein, die machen das gerne. Ich glaube, wir haben eine sehr junge, ich bin der Älteste, aber wir haben eine sehr coole, wilde Truppe. Und die würden auch schon viel mehr machen. Das ist wirklich genau die Woche, wo wir sagen, hier auch so für Kunden oder für unsere so Freunde. Wer sind sie? Ich glaube, das ist, wir hatten bis vor ein paar Jahren gar keine Gesichter auf der Webseite. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen nicht nur Gesichter haben, wir müssen auch nochmal so ein bisschen so
das mit Leben füllen.
Ich sage immer so, das ist irgendwie so ein Satz, was ich mal sage, wir sind überproportional menschlich. Das ist eigentlich
sehr greifbar.
Ja,
ne, ich weiß schon, was du meinst.
Aber wir sind menschlicher, als man menschlich sein kann. Oder versuchen wir zumindest. Auch wir versuchen alles. Und wir auch mit diesen Formaten versuchen wir zeigen, wie ticken wir. Wenn du mit uns arbeitest, wenn du Projekte mit uns machst, so eigentlich so nach dem Motto, hier könnte deine Werbung stehen. Nein, aber hier könnte auch deine Marke, dein Projekt stehen, mehr oder weniger. Dass man einfach hier, du willst mit einer Agentur arbeiten, die auch Spaß hat, die auch so jede Woche zeigt, dass sie auch Spaß hat. Auch wir haben nicht jeden Tag Spaß. Wir gehen auch mal, das sind auch ernste Projekte, die wir machen müssen. Wir machen das gerne. Spaß haben wir trotzdem, aber das ist nicht immer alles fun, immer alles so easy going. Auch manchmal, das sind ernste Themen, machen Spaß, aber wir machen sie auch. Das ist nicht immer alles so mit dem Handy so rumlaufen und so tun, dass man irgendwie so Spaß hat und lacht, aber trotzdem, viele wollen ja mit so menschlichen Menschen, sagt man so, mit Menschen arbeiten, die auch schon so Spaß an der Arbeit haben, eine Sache haben und an eine Marke so auch wirklich glauben. Und ich glaube, dass unser Team, das ist das Beste oder der ist der beste Beweis dafür.
Und man hat auf keinen Fall, oder ich habe auf keinen Fall den Eindruck, dass das irgendwie gekünstelt ist. Also man hat schon den Eindruck, dass das sehr authentisch ist, dass das aus euch herauskommt. Ich würde gerne auf den Produktionsprozess ein bisschen eingehen, weil du hast jetzt erklärt, wie die Videos aufgenommen werden. Aber da muss dann ja noch jemand sitzen und dann habt ihr 500 wilde Videos aufgenommen und dann muss da jemand das aussortieren. Habt ihr da jemanden abgestellt und der sitzt
ja,
dann da jeden?
Ja, tatsächlich ist Vicky da, die auch dann an jeden Freitagnachmittag so von allen Handys, wir haben ein paar Agentur-Handys und dann auch nochmal von meinem Handy, von anderen so Mitarbeiterinnen-Handys irgendwie so wirklich sagen, hier Leute, schickt mir alles rüber, droppen. Und dann sitzt sie da und das ist auch jetzt nicht so aufwendig, ich muss auch nochmal Vicky fragen, aber ich glaube so, man ist schon eine Stunde dann auch fertig mit dem Video. Ich würde so behaupten, eine Stunde, anderthalb ist schon Aufwand pro Woche. Die Drehs, das ist wirklich so nebenbei, das ist jetzt nicht so, dass wir Licht aufbauen oder irgendwie so irgendwas so inszenieren, das ist aus der Hosentasche hoch und das ist dann das Video.
Aber auch dort wieder phänomenal, dass es halt wirkt, als wäre es aus einem Guss. Also da ist jetzt niemand mit einem Nokia 5310, der die Videos macht und das neueste iPhone. Das wirkt schon alles so, als wäre das...
Ist der blaue Boden, das täuscht.
Oh, der macht dann
Nein,
alles gleich.
Der blaue Boden macht schon alles glatt. Nein, ich glaube, auch wenn wir viele so Videos von unterwegs oder von irgendwie, keine Ahnung, Baustellenbesichtigungen und Co. haben von Kundenprojekten, das ist, die sind verschiedene Handys. Ich glaube, wir haben von iPhone 8 bis, was ist das neueste? iPhone 20? Keine Ahnung. Wir haben alles dabei und ich glaube so, die sind so schnell getaktet, dass eigentlich so, das geht auch nicht um die Qualität, das geht einfach um das Feeling. Mhm. Ich glaube, viele würden auch jetzt nicht so auf die Qualität, wenn ein Video schlechter ist, einfach so, ich glaube, wenn die Leute das Video oder diese Videos anschauen, das ist einfach so, das soll Spaß machen, das soll einfach wissen, ah, okay, das war deren Woche.
Es ist eine Atmosphäre, die darüber kommt, ein Lebensgefühl und das spürt man auf jeden Fall.
Das ist cool, wenn das angekommen ist.
Ja, voll. Also wir haben jetzt recht viel über die digitalen Kanäle gesprochen und ein bisschen, wie die funktionieren, wie da die Prozesse aussehen, was die für einen Vibe haben so. Ich würde ganz gerne auf die Agentur noch ein bisschen eingehen, spezieller noch auf die Entwicklung der Agentur. Kannst du dich noch dran erinnern, was so der erste offizielle Agenturkunde war?
Mein Partner war der erste Kunde. Ich habe für ihn ein Projekt gemacht, eine Webseite gemacht, gestaltet, programmiert. Und der war der erste, jetzt nicht Agenturkunde, aber so ist die Agentur entstanden. Wir haben irgendwie gemerkt, okay, er kann gut Vertrieb, ich kann gut Projektmanagement und auch vieles andere. Mhm. Und so kamen wir zusammen. Und die ersten Projekte, da waren auch sehr viel Design, Visitenkarten gestalten, so wirklich, was man halt so wirklich als so Zwei-Mann-Agentur macht und da waren so, ich glaube, von paar Immobilienfirmen waren dabei, das war auch irgendwie so ein, zwei Restaurants waren dabei, das waren wirklich so ganz paar Frankfurter Kunden. Wir waren Mittagessen irgendwo in Sachsenhausen mit Navi. Wir waren einfach so und haben wir den Besitzer angesprochen, hier, du bist jetzt hier, anscheinend ist dein Restaurant neu, willst du jetzt nicht so auch eine Webseite haben? Und dann haben wir gesagt, hier, weißt du, was Instagram ist? Und er hat uns so angeschaut, hier, was wollt ihr von mir? Instagram, was ist das? Geht weg. Und wir haben trotzdem für ihn eine Instagram-Seite gemacht und der war so ein Jahr später einer der ersten in Frankfurt, ich rede von 2011, 2012, der war der erste, der irgendwie, oder einer der ersten in Frankfurt, der als Restaurantinhaber einen Instagram-Account hatte. Mit coolen Bildern. Und so ist halt das Ganze entstanden. Das ist so sehr aus auch da wieder, ja, Instagram, das ist die Zukunft, wir probieren, auch so wissen die Frankfurt, du bist so wunderbar. Wir waren auch sehr früh dran, irgendwie so auf dem Weg zum Termin Bilder zu machen und nun sagen, okay Leute, hier, könnte die Zukunft sein. Aber das wüssten wir auch nicht, wir haben probiert, wir haben Sachen gemacht.
Aber jetzt hast du auch schon wieder coole Bilder angesprochen. Bist du auch ein Kameramann, Kameramensch? Hast du so
alles, ich habe vielleicht so, ja, ich fotografiere gerne, ich glaube, die zumindest, Frankfurt, du bist doch wunderbar, die Bilder von der Stadt, die am Anfang entstanden sind, ich glaube mittlerweile weniger, da waren alle von mir, weil ich irgendwie gerne fotografiere, irgendwann wollte ich Modefotograf werden, aber die Bilder waren von mir auch so wirklich nur Handyaufnahmen, wir haben jetzt nie irgendwie so Kamerabilder gemacht, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch so das Studium, so ein bisschen programmieren, ein bisschen designen, fotografieren auch gerne, einfach so jetzt irgendwie nebenbei und das ist so wirklich so alles machen können und so ist das Ganze jetzt, ich glaube mittlerweile würde ich so behaupten, dass ich selbst nicht sehr viel tue, so ein bisschen weiß, was gut ist, aber trotzdem unsere Designerinnen, Content-Creatorinnen und die sind schon eher so, wir haben ein gutes Team, aber trotzdem, ich habe ein Auge oder wir haben so zusammen, wir gucken immer drauf und die vertrauen mir, wenn ich sage, hier, ich hätte das lieber anders gemacht, das ist sowieso so eine AD-Stelle geworden, dass man so als Art Director nochmal so drauf schaut und so ein bisschen so als der alte weise Mann so nochmal schaut, hier, ich hätte das so ein bisschen anders gemacht und auch wir können oder wir diskutieren auch sehr gerne. Das ist nicht so, dass nur meine Meinung zählt und die Teamentscheidung zählt und aber trotzdem, die wissen, dass ich so vielleicht ein paar Projekte mehr gesehen habe und auch so eine eigene so Note mit einbringe und dann so entstehen Projekte oder so machen wir das.
Sehr schön. Das heißt, du bist sehr breit aufgestellt, was die, sag ich mal, Rollen oder Disziplinen angeht, die auch im Agenturspektrum abgedeckt sind. Das heißt, du hast da in jedem Bereich schon mal vorgefühlt, Also das heißt, du bist jetzt nicht der krasseste Kameramann, aber du hast schon ordentliche Fotos gemacht, du weißt was von Fotoästhetik, du kannst da fundiert Senf dazugeben. Ist das jetzt auch quasi das, was sich in deiner aktuellen Rolle, die du in der Agentur inne hast, quasi zusammenführt? Kannst du uns beschreiben, was du da quasi machst so on a daily?
Ich glaube, es ist das zweite Studium, Media Management. Das ist das, was ich wirklich tagtäglich mache. Eigentlich mein Job ist, vom Rechner zum Rechner zu laufen. Und wenn jemand, ich glaube, so mittlerweile habe ich irgendwie überlegt, so ein bei der Arbeitsagentur sind, dass jeder so eine Nummer zieht. Weil alle sagen, Armin, komm mal rüber, ja. Ich brauche dich. Und das ist einfach wirklich vom Rechner zum Rechner laufen. Und einer braucht irgendwie so zu irgendeinem Text vielleicht so meinen Senf. Ein anderer braucht irgendwie zu einem Design. Das ist trotzdem, ich glaube, das, was ich tue, wir haben keine klassischen Positionen. Wir haben zwar Designerinnen, wir haben Menschen, die das können, was die machen, aber trotzdem, wir wollen, dass alle, wenn der Designer was designt, soll auch der Texter oder die Texterin auch nochmal drüber schauen. Weil jede von uns, wir sind Menschen, wir laufen durch die Stadt, durch die Welt und haben wir so Eindrücke. Und das ist so wichtig für die Projekte, die wir machen. Wir brauchen Menschen, die jetzt nicht nur sagen, hier, ich bin Designer, ich mache jetzt nur Design. Was der Texter macht, ist mir egal. Das haben wir nicht. Wir haben so wirklich sehr viele, das meinte ich auch vorhin, sehr viele Überlappungen.
Ja.
Und bei mir sind halt die Überlappungen einfach so ein bisschen mehr.
Ja.
Das ist tatsächlich so, das ist halt sehr viel Überlappung, aber auch, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der Fotograf bin oder dass ich jetzt irgendwie coden kann oder dass ich jetzt irgendwie der perfekte Stratege bin, aber ich glaube, es ist aus dem Team heraus, wir machen sehr viel zusammen, jede Meinung zählt und so machen wir Projekte, die auch dann zeigen, die sind jetzt nicht so einfach so sehr schnell irgendwie gemacht oder das ist irgendwie jemand saß da und hat irgendwie was überlegt, das ist schon, es sind handfest und ich glaube, das ist uns auch wichtig, dass Sachen so wirklich zumindest im Team, in der kleinen Gruppe, dann auch vielleicht eine erweiterte Gruppe, auch so wirklich so gut diskutiert sind. Und dann sind wir auch eigentlich uns immer sicher, wenn sie so in der Gruppe so, wir diskutieren über alles, wir nehmen alles wirklich auseinander. Dann können auch sehr oft die Kunden das auch jetzt nicht mehr so auseinandernehmen, weil wir das schon sehr viel
selber gemacht
haben.
Ja.
Nee, wir sind auch transparent, wir sagen hier, das haben wir schon, diese Aspekte haben wir schon mit bedacht oder mit so implementiert, aber das ist schon auch sehr, wir nehmen so aus dem Team heraus sehr viele Punkte, sehr viele Probleme auseinander, das ist auch dann für Kunden vielleicht hilfreicher, weil die das jetzt nicht nochmal machen müssen.
Das ist tatsächlich auch der Eindruck, den ich gewonnen habe, wenn ich mir die Projekte angucke, die Kundenprojekte. Das wirkt immer sehr ganzheitlich durchdacht. Also nicht nur eine Fassade, sondern so von wer ist dieses Unternehmen, warum sind die da, was wollen die überhaupt, bis hin zu wie sieht das Ganze aus. Da macht ihr auch auf diesem Weg von wer sind die bis hin zu da sind sie, die werden präsentiert, die unterschiedlichsten Sachen. Mal sind es eben digitale Auftritte, mal sind es irgendwelche ganzen Kampagnen, mal sind es Banner. Also das geht, oder ein Buchpreis habe ich gesehen, Kartenspiel war glaube ich das letzte, was gezeigt wurde. Das heißt, so die ganze Journey ist abgedeckt, aber halt in den unterschiedlichsten Disziplinen und dann halt für unterschiedlichste Kunden in einem unterschiedlichen Spektrum. Manche wollen mehr, manche wollen weniger, aber es wirkt immer sehr ganzheitlich gedacht. Also es ist nicht einfach nur schön. Nee, es ist schön, aber es transportiert auch das, was es transportieren soll. So, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Buchpreis, weil ich habe den irgendwie gut in Erinnerung, ich kann mir den gut merken, keine Ahnung. Das war ein recht simples Design, was das Logo aufgegriffen hat. Und das Design des ganzen Preises, beziehungsweise des Logos, das ist dann auch in allen anderen Kommunikationsmitteln wieder aufgetaucht. Und das sah seriös aus, aber es sah auch irgendwie frisch aus. Das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr hohe Disziplin, quasi diese ganzen Sachen zu bündeln und die Leute dann auch davon zu überzeugen, so that's the shit, so macht man nicht irgendwelche anderen Sachen, sondern geht mal damit. Das finde ich schon sehr beeindruckend und spricht, glaube ich, auch so eine gewisse Sprache der Es ist Freitag-Handschrift.
Das ist schön. ja, musst du so ein Projekt, musst du dir so vorstellen, da kommt die Staatskanzlei aus Wiesbaden, die sagen hier, wir hätten gerne diesen Preis oder die Hessens beste Dorfbuchhandlung. Und die hatten, ich glaube, davor hatten sie irgendwie so Bilderrahmen mit irgendwie so einer Urkunde drin. Und wir sagen, ja, wir wollen diesen Preis ein bisschen cooler machen. Mhm. Und wir sagen, okay, das kriegen wir hin. Aber auch da fragen wir, okay, was müssen wir dann eigentlich so, wo fangen wir an? Das ist erstmal so, das ist der Preis als wirklich so Wanderpreis, weil das, was du gesehen hast, es gibt so große Preise, die dann auch jedes Jahr an eine andere Buchhandlung weitergegeben werden müssen. Mhm. Das heißt, der Preis ist wirklich so ein Wanderpreis, geht weiter.
Der muss stabil sein.
Genau, das heißt, muss auch solch Material. Und ja, dann schaust du erstmal, okay, wir haben Plexiglas, das ist auch so wirklich so Teil von unserer so Strategie. Was machen wir? Wie sieht es aus? Wie soll das aussehen? Dass es stabil ist, dann kommt auch nochmal die Herausforderung, die sagen dir, okay, das muss stehen, muss von der Decke hängend sein, muss dann auch nochmal, wenn es sein muss, dann im Regal stehen, Decke und was war das dritte? Jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall so verschiedene so Aspekte, da muss dann auch so in diese Gestaltung. Mhm. Wir sind auch keine Produktdesigner. Aber wir gehen erstmal das Problem, wir wollen einen Preis haben, was geil aussieht, was dann auch sich so abhebt von den anderen Sachen, was sie schon je gesehen haben. Mhm. Und dann zeichnen wir es mal am Rechner. Ich habe erstmal so natürlich genau Moodboard. Erstmal schauen wir, was ist stabil. Dann ist das Material, machen wir das Plexiglas. Irgendwie haben auch nochmal so andere Materialien gefunden, die dann auch in der Farbe nicht existierten. Das heißt, wir müssen dann auch irgendwo auf Material suchen oder gehen, was dann auch so wirklich in der Farbe, natürlich dann Hessenblau, mhm, funktioniert. Lassen wir produzieren, lassen wir aus Aluminium schweißen, dann musst du gucken, Aluminium oder Metall von der Decke hängen. Wie schwer ist das? Wenn wir aus Metall, aus so wirklich Stahl machen, dann ist es zu schwer. Dann auf Aluminium, wer kann Aluminium schweißen? Mhm. Und so fängt es schon an.
Ja, ja, ja.
Und am Ende ist es halt dann auch klar, Logo, der Preis. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir auch nochmal, wir müssen diese Bogen auch nochmal, diese Aluminiumplatten, die müssen wir in groß kaufen. Wir machen auch nochmal, damit der Gewinner oder die Gewinnerin, diese Buchhandlung, damit diesen großen Preis müssen sie nächstes Jahr abgeben. Dann machen wir so kleine Preise auch noch, damit sie das immer irgendwie so eins im Regal haben. Und so ist einfach so unsere so Herangehensweise bis zum Tag, wo der Ministerpräsident bei der Preisverleihung sagt hier, was ist das denn? Mit wem habt ihr das gemacht? Und eigentlich, das ist genau, das ist den Satz, den wir sehr, sehr gerne hören. Wer hat das gemacht?
Mhm.
Sieht anders aus. Sieht stabil aus oder es hat sich so,
die
Zusammenarbeit hat sich rentiert. Ja, das ist unerwartet. Ja. Aber das ist nicht so sehr, sehr, so wie soll ich sagen, das ist nicht nur unerwartet, aber auch nicht gut. Es sind so Sachen, die so unerwartet sind, aber auch nicht gut sind. Das ist stabil, das macht so wirklich das, was es sein soll, sogar mehr als das.
Mhm.
Und funktioniert und wird auch so in 10 Jahren funktionieren. Das ist auch, der Preis muss hier für 10 Jahre dann funktionieren. Das ist, wir haben wirklich letztes Jahr angefangen und da sind dann auch wirklich Preise produziert für 2032 haben wir Preise produziert.
Genau. Das ist langfristig gedacht, sag
ja,
ich mal.
Ja, mussten wir.
Ja, 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 aber das ist schön, weil die Energie, die man da reinsteckt, dann halt eben nicht bei einem Event oder bei einem Preis verpufft, ja, sondern das trägt sich halt über eine längere Dauer.
Vielen Dank an den zweiten Sponsor dieser Podcast-Podi-Episode, Whitefield. Das Unternehmen aus Frankfurt ist immer dann zur Stelle, wenn Marketingvorhaben auch wirklich gelingen sollen. Als Experten für alles, was mit moderner Kommunikation zu tun hat, kreieren sie nicht nur maßgeschneiderten Content in allen Farben und Formen, sondern kümmern sich auch um die strategische Beratung und die Konzeption vorab und sorgen dafür, dass einzigartige Kampagnen auch wirklich ihr Ziel erreichen. Über whitefield.com, geschrieben ohne findest du gesammelt alle wichtigen Infos und kannst direkt Kontakt aufnehmen. Nochmals vielen Dank und jetzt wieder viel Spaß mit Podcast Podi.
Vielleicht können wir an dem Projekt ein bisschen so reinzoomen in die Teamstruktur. Du hast uns vorhin ein bisschen erzählt, wie das von den Bereichen her aufgeteilt ist. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Entwicklung, die Teamstruktur genommen hat? So wahrscheinlich von Agenturstart, ihr wart zu zweit bis hin jetzt zu, wie viele Leute springen da rum?
Wir sind so gerade 11, 12, aber wir haben 3 offene Stellen. Das heißt, wir sind so am Ende, ich glaube, wenn alle da sind oder jetzt die Stellen besetzen, sind wir bei 15.
Okay.
Ich glaube, erstmal zu zweit mit dem Partner, eher Vertrieb, ich dann so Projektmanagement und wirklich dann auch die Arbeit.
Ja.
Dann getrennt von ihm, ich alleine, Vertrieb und Projektmanagement und Arbeit. Dann kam, ich glaube, so die ersten so Aushilfen, Praktikanten. Ich glaube, so die ersten Stellen, die wir so wirklich ernsthaft besetzt haben, da waren Projektmanagement und Design, ich glaube auch gleichzeitig. Da waren so die ersten Festen, da waren schon gleichzeitig Projektmanagement und Design, die sind auch noch alle da.
Mhm.
Und wir haben auf jeden Fall offiziell auch mit der Überlappung, wir haben drei Designerinnen, wir haben Content Managerinnen. Und wir haben aber, was wir nicht haben, wir haben jetzt zum Beispiel, das gibt es so klassisch in den Agenturen, so Key Account, die einfach den Kontakt zum mit den Kunden haben.
Mhm.
Das heißt, unsere Designerinnen, die haben Kontakt auch mit den Kunden.
Mhm.
Unsere Content oder die Autorinnen, die haben alle Kontakt mit den Kunden. Wir wollen jetzt keine Instanz dazwischen haben, was irgendwie nur Kontakt mit Kunden haben. Die müssen alles intern erstmal so weiter. Das ist auch so ein Punkt, was wir schon am Anfang hatten. Das ist, ich fand es immer so nervig oder immer so irgendwie so sperrig. Wenn du was designst, kannst du auch gerne präsentieren. Oder du musst auch mit den Kunden das Vermail einfach so, ja, du bist direkt dann auch da und es gibt keine Person dazwischen. Weder ich, noch irgendjemand, noch Key Account oder was auch diese Stellen am Ende heißen. Das ist alles so leere so Stellen. Aber deswegen Design, Content, Video und mit diesen, so auch diese 12 Personen, das ist auch natürlich dann Store, ist es auch nur ein Teil davon. Da sind wir haben auch so einen Store-Manager, der auch wirklich dann jeden Samstag da ist, der ist sonst nicht in der Agentur. Und der weiß ganz genau, was die Agentur macht, weil der verkörpert die Agentur mit den Gesprächen, die er am Samstag führt. Mehr, ich glaube sogar, der ist informierter als viele, oder der kann die Agentur besser verkörpern oder besser verkaufen als unsere Mitarbeiterinnen in der Agentur. Weil er hat so viele Gespräche, der führt so viele Gespräche an den Samstagen und er ist so gebrieft, er weiß auch jede Woche, an welchen Projekten wir sitzen, was macht die Agentur, wo kommen wir her, was ist die Agentur, also als was, welche so Branchen decken wir ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der Nico sehr gut kann. Und so ist so ein bisschen unsere Bandbreite. Ich glaube, wenn alle zusammenkommen, das ist so Text, Design, aber auch unsere Designerin hat jahrelang irgendwie Marketing studiert und auch irgendwie in Japan dann irgendwie so für eine Automarke gearbeitet. Das ist schon, auch da sind sehr viele Überlappungen. Und für uns ist halt wichtig, dass wir aus dem Team heraus jeden Tag schauen wir, welche Projekte teilen wir wie auf, wer ist am besten dafür geeignet. Mhm. Und
also Kompetenz.
Genau, bezogen. Aber auch so ein bisschen mehr. Das heißt, wir wollten auch nochmal wissen, zum Beispiel für ein Projekt, wer kann welche Sprachen, wer kann zum Beispiel, wer kann tanzen, wer kann zum Beispiel mit irgendeinem Thema besser umgehen, auch wenn zum Beispiel die Person jetzt nicht aus dem Design-Unit, wie man es auch bezeichnet, kommt. Trotzdem, Thema war Tanzen, Thema war irgendwas mit Sprachen, aber zum Beispiel ist es besser, wenn wir jemanden aus Content mit reinbringen, was in diesen Bereichen sowieso privat gut unterwegs ist. Und das ist so viel wert, auch diese privaten Expertisen mit reinzunehmen, als irgendwie so, als wenn Designerin oder als wenn andere Menschen versuchen, sich in den Bereichen reinzufuchsen, wenn sie irgendwie noch nie damit zu tun hatten.
Mega guter Ansatz. So, wenn ich mir vorstelle, ich arbeite bei euch und dann kann ich quasi auch das mit einbringen, was meine Leidenschaften sind, was mich vielleicht privat umtreibt, so dann verbindet mich das natürlich auch noch ein Stück weit mit der Agentur und ich kann mehr meiner Persönlichkeit auf der Arbeit mit einbringen, wie wenn ich einfach nur wie ein Roboter meinen Job mache. Das heißt, eure Mitarbeiterschaft gibt da ziemlich viel Input, was so begünstigend ist für die Projekte und das Agenturgeschäft. Und der Store Manager, auf den würde ich gerne nochmal eingehen, der ist ja quasi wie so ein Channel für die Außenwahrnehmung. Im Sinne von, also du hast gesagt, der führt sich Gespräche. Das heißt, da kommen Leute zu ihm und konfrontieren ihn mit Fragen zur Agentur. Leute, die gut informiert sind, Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, Leute, alles Mögliche. Ja. So, hä, was ist das hier für ein Laden? Pipapo, das heißt, der wird da jeden Samstag, kriegt er quasi die FAQs von so ist es. Es ist Freitag, ja, es ist und so. Frankfurt, du bist so wunderbar. Das ist
genau richtig. Da kommen Menschen rein, die uns kennen, Menschen rein, die noch nie in Frankfurt waren, Menschen, die schon mal gehört haben. Und die fragen hier, ist es ein Coworking Place? Kann ich hier arbeiten? Warum sind die Rechner hier? So kleine Kinder, Mama, warum sind hier Computer? Es gibt alles dabei. Und das ist nicht nur sein Job, er macht das auch gerne. Das ist halt so, der kann wirklich gut erklären hier, was sind wir, was machen wir? Und je nach Frage, je nach Gespräch, wie tief er da noch reingeht. Das heißt, er kann auch manchmal erzählen hier, was genau die Agentur abdeckt. Er kann auch mal sagen hier, welche Kunden wir gerade, jetzt nicht gerade, aber so das, was jetzt von außen sichtbar ist.
Portfolio so.
Jetzt nicht so komplett hier sagen, hier, wir machen gerade irgendwas und das kommt erst in 2 Jahren raus. Er kann genauso sagen hier, es ist Freitag, was ist diese Marke und was haben wir hier? Und er macht diesen Job auch sehr, sehr gerne und das ist auch so, dass wenn wir zum Beispiel uns, auch wenn er jetzt unter der Woche nicht da ist, der ist auch Teil des Teams. Das heißt, wenn wir uns alle treffen, wir treffen uns alle und er weiß, was in der Agentur abgeht, aber auch das sonstige Team, die müssen auch ab und zu mal oder die arbeiten auch ab und zu mal, wenn wir Events haben oder jetzt im Dezember, wenn wir so diese Cozy Saturdays haben, die arbeiten auch an diesen Samstagen mit, dass die wissen, was passiert, weil die Agentur oder diese Fläche, so unser Urban Space, dieser Urban Space ist es anders als die Fläche, die sie so Montag bis Freitag kennen. Auch für die ist entscheidend, welche Fragen stellen die Menschen an diesen Samstagen.
Genau darauf wollte ich nämlich eingehen. Eben der Input von außen einmal gespiegelt zu bekommen, wie wird man wahrgenommen, beziehungsweise welche Fragen haben die Leute noch? Also welche Fragen gibt es noch zu beantworten, damit man noch griffiger wird? Das ist ja ein sehr, sehr krasser Community-Input, der da mit reinspielt.
Ja.
Und das ist auch ein Faktor, den ich bei zum Beispiel Frankfurt, du bist so wunderbar, beobachte. Da werden manchmal ganz offene Fragen gestellt, so wie, wo trinkst du am liebsten Kaffee oder was ist dein Lieblingspark? Und dann kommentieren tatsächlich Leute da.
Ja, aber wir sind ja auch faul.
Kaffee ist.
Am Ende, bevor wir alles, wir kennen ja die Stadt, wir kennen ja auch schon vieles, aber wir kennen wirklich nicht alles. Sachsenhausen habe ich ja erwähnt. Ich kenne mich da nicht aus. Nein, das ist tatsächlich praktisch. Wir machen ja alles für die Menschen da draußen. Wir machen das für die Community. Und die Community kennt sich in der Stadt. Wir sind ja 12, 15. Aber wenn wir dann jetzt irgendwie aus diesen, ich glaube, wir haben jetzt so 67.000, würde ich jetzt irgendwie auf Stand heute, oder ich weiß nicht, das ist so auf jeden Fall.
Ja, 66. Zahl,
66. Die kennen, muss einfach so, das, was wir haben mit 15, mal was auch immer, ich will jetzt nicht rechnen, Mathe ist jetzt nicht so sehr. Das heißt, die wissen ja viel mehr, die sind ja in ihren Stadtteilen, die sind viel mehr unterwegs als wir jemals, jeder von uns. Das ist deswegen, und das ist Gold wert, kommt irgendwie so, wo ist der beste Döner in der Stadt? Und kommen Adressen, wo wir dann noch nie von denen gehört haben. Und dann gehen wir hin, essen wir dort wirklich einen Döner, essen wir, oder gehen wir zu diesem Park, wir sind nicht so, wo wir sagen, okay, Community, dann ist schon, natürlich muss ja gut sein. Wir gehen wirklich dann auch überall hin. Wir probieren, wir essen und wir schauen nochmal, ob das wirklich stimmt am Ende. Aber das ist dann natürlich, es ist so eine Vorselektion, findet das genau statt. Und das ist das Beste, wenn das aus der Community für die Community ist.
Also natürlich habt ihr eine selektierende Rolle, also wahrscheinlich gibt es auch mal irgendwelche Kommentare, wo er sagt, das ist vielleicht nicht der beste Döner, aber es ist ein Austausch, weil ihr gebt dann auch wieder viel zurück. So was ich zum Beispiel beobachte, sind dann so Beiträge wie die neuen besten Eisdielen oder die neuen besten Pizzerien solche Sachen, wo das ganze Wissen quasi gebündelt ist. So ist natürlich auch geil, weil lässt sich gut CEO-mäßig aufbereiten.
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, zum Teil, gerade wenn man viele Läden in der Stadt googelt, ist unser Beitrag weiter oben gerankt als die eigene Website oder deren Instagram-Account. Das heißt, klar, die haben bestimmt eine Seite mit so 1, 2, 5 oder 10. Und das ist dann für das Projekt. Das ist auch so ein bisschen ein Siegel geworden. Das heißt, die wissen, okay, diese neuen Läden oder diese neuen, oder wir nennen es die neuen. Das ist eine Empfehlung, die auch wirklich Hand aufs Herz, die auch alle gegessen, probiert und dann so mehr oder weniger geprüft sind. Das heißt, da kann ich mich drauf verlassen.
Und das finde ich halt schön, dass ihr das auch macht. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein leerer Community-Gedanke im Sinne von, ja, ey, schreibt es mal in die Kommis und voll cool, damit da einfach irgendwie Traffic ist, sondern ihr geht dann da wirklich auch hin und fühlt dem Ganzen auf den Zahn. Das heißt, ihr seid dann auch nochmal in der Rolle, die Stadt für euch vielleicht neu zu erkunden. Vielleicht verschlägt es euch auch mal nach Sachsenhausen.
Ja, es ist, wir waren mal irgendwie im Oberrat, irgendwie plötzlich da auch was gegessen. Oder das muss auch so sehen, dass das ist gut, dass man irgendwie so die Community teilhaben lässt. Manchmal merkst du auch irgendwann in den Kommentaren plötzlich irgendwie so 40 Menschen schreiben irgendwie so irgendein Kaffee. Mhm. Dann merkst du, der Kaffeebesitzer hat irgendwie so WhatsApp-Nachrichten und irgendwie so, das gibt's auch. Plötzlich irgendwie so ist irgendein Eisdiele so kommt 100 Mal vor. Da denkst du, oh, okay, das ist, aber ach, das ist okay. Aber trotzdem, wenn der Besitzer meint, oder das ist auch sein oder ihr gutes Recht, auch nochmal so viele Freunde, Freundinnen irgendwie so kommentieren zu lassen. Mhm. Und wenn wir hingehen, wir sagen, okay, das war ein Reinfall, dann kommt halt nicht in die Neuen rein. Mhm. Und in der Regel ist so, wir stellen eine Frage und aus diesen Fragen kommt dann irgendwie ein Blogbeitrag auf frankfurtdubistdowunderbar.de. Das ist eigentlich so, Frage, gehen wir hin, wird ein Blogbeitrag produziert. Das ist so ein bisschen genau die Herangehensweise, die wir dann immer haben.
Hallo Vicky, schön, Hallo. Dass du da bist.
Dankeschön.
Ich habe dich als Expertin für Frankfurt, du bist so wunderbar, auf dem Zettel. Der Armin hat uns gerade schon ein bisschen was erzählt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch noch andere Aufgaben in der Agentur übernimmst. Magst du uns da vielleicht einen kleinen Ausschnitt, einen Einblick geben, was da deine Rolle ist?
Ich habe den Luxus, sehr viele verschiedene Sachen zu machen. Mhm. Also in meiner E-Mail-Signatur steht Projektmanagement. Mhm. Das ist auch korrekt. Also ich habe bei vielen Projekten einfach ein bisschen im Blick, was zu tun ist und wer gerade an was dran ist. Mache aber auch viel Content-Textarbeit. Mhm. Dann wieder auch Projektmanagement für Frankfurt, du bist so wunderbar. Welche Themen sind in der Mache? Was brauchen wir vielleicht noch? Gibt es eine Kooperation, die zu organisieren? Dann, ja, und dann viel dazwischen, viel Kleinigkeiten. Ja, ich finde es immer schwer, sehr schwer zu sagen, was ich wirklich, wirklich mache. Aber wie gesagt, ist so eigentlich, also das ist das, was ich daran mag, dass ich das gar nicht so genau weiß, weil es halt bedeutet, in viele Projekte reinzugucken, zu wissen, was wo gerade läuft, wer gerade was macht und da mich manchmal ein bisschen reinzuhängen und dann wieder rauszuhalten. Genau, das ist so, dass in der Agentur, das drumherum.
Sehr schön, das deckt sich ja auch ein bisschen mit diesen...
Ja, ist unser Rotstift eigentlich, so immer so.
Ja, das wirklich, stimmt, also das stimmt, ich bin oft auch Spielverderber, auch das macht mir viel Spaß. Also, dass ich etwas, wo ich nicht involviert war, dann vorgesetzt kriege und daran rumstreichen darf. Also, das ist sowohl so Lektoratssachen, aber auch sonst irgendwelche Logikfehler oder ich sage auch immer, ich bin so die Zweifelbeauftragte, also ich kann sehr gut Worst Cases aufmalen in allen Varianten und auch sehr schnell. Aber das ist schön, dass ich das in der Agentur zu einer Stärke machen kann. Das heißt, ich gucke halt, was Armin meinte, dass wir selber im Team auch immer abklopfen, was könnten Kritikpunkte sein, wie kann man das vielleicht, wie müsste man das vielleicht argumentieren, was könnte jemand dagegen sagen oder haben wir irgendeine Aspekt gar nicht beachtet. Mhm. Und die versuche ich vorher zu finden und vorher anzusprechen, dass wir die nochmal klären können. Und deswegen, ja, ist sozusagen mein Ziel, dass ich in der Präsentation, dass da nichts kommt, was ich nicht selber schon kritisiert hätte oder so.
Sehr schön.
Das macht viel Spaß, ja.
Also noch ein bisschen Qualitätsmanagement.
Genau. Ja, das ist
obendrauf.
Qualitätssicherung.
Genau. Sehr schön.
Ja.
Kannst du uns erzählen, wie Frankfurt, du bist so wunderbar zu dem geworden ist, was es geworden ist? So in der Recherche habe ich herausgefunden, dass es quasi ein Hashtag ist, den der Armin am Anfang benutzt hat.
Genau.
Dann ist daraus, glaube ich, der Insta-Kanal und dann der Blog entstanden.
Ja, oder? Muss ich selber überlegen, aber ich glaube, das stimmt. Genau, also als ich sozusagen dazu kam, das war, glaube ich, 2016, war das vor allem Hashtag.
Mhm.
Auch noch bei SS Freitag. Also SS Freitag war sozusagen der große, damals große Instagram-Account.
Gab es 2016 schon Frankfurt, du bist so wunderbar?
Nee.
Okay.
Also es gab sozusagen nicht als Account, genau. Mhm. Das haben wir dann in dem Zuge, also es war sozusagen der Moment zu sagen, macht man daraus noch was, weil irgendwie das Gefühl war, durch diesen Hashtag und wie Leute den aufgegriffen haben und so, dass, ja, dass wir das Gefühl hatten, da kann man mehr draus machen, oder ist es auch das Bedürfnis irgendwie da, dass Leute einen Kanal suchen, um ihre Stadt zu feiern, was ja in Frankfurt nicht so etabliert war wie vielleicht in anderen Städten. Also es war völlig klar, dass Leute gesagt haben, sie finden, Hamburg ist die beste Stadt der Welt. In Frankfurt gab es das nicht so viel, dass Leute das gesagt haben, weil es immer so ein bisschen, ja, Leute Hemmungen hatten, das zu sagen, auch weil der Ruf nach außen irgendwie halt nicht so war. Aber wir haben gemerkt, okay, von innen heraus gibt es das Bedürfnis schon, die Stadt abzufeiern. Und das haben wir eben daran gemerkt, wie dieser Hashtag übernommen wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, dann würden wir das da sozusagen rausziehen. Also von der Agentur sozusagen auf eine Art trennen. Auch wissen, dass sich das natürlich nicht trennen lässt und wir auch die Trennung nicht komplett wollten, weil es ja aufeinander also zumindest auf die Agentur einzahlt. Und genau, dann haben wir daraus einen Instagram-Account gemacht, Facebook. Und dann muss ich überlegen.
Ziemlich parallel eigentlich.
Der
Blog ist auch schon fast zeitgleich entstanden.
Genau.
Irgendwie so eine WordPress-Seite ganz einfach gemacht.
Und genau, und dann kam auch ziemlich schnell der Gedanke, dass wir gesagt haben, okay, online schön und gut. Aber einmal haben wir trotzdem gerne auch Print konsumiert. Und wollten ja schon auch dadurch, dass wir eine Agentur sind, zeigen, was wir können in diesem Projekt. Und das beschränkt sich halt nicht nur auf Digitales. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es gibt eigentlich kein Stadtmagazin, was uns als Zielgruppe anspricht. Dann haben wir gesagt, naja gut, vielleicht geht es nicht nur uns so. Vielleicht ist es könnte das was sein, was vielen Leuten fehlt. Und dann haben wir gesagt, okay, Print können wir. Also alles, was wir dafür bräuchten für eine Art Stadtmagazin, haben wir da. Also wir haben Design, wir wissen, wie man Texte setzt und Bilder dazu fügt und wir können das lektorieren, wir können das recherchieren. Wir haben alles da, dann machen wir das doch mal. Und dann haben wir das auch gemacht. Und es war auf eine Art naiv und blauäugig, wie wir es gemacht haben. Weil das halt das erste Mal war, dass wir ein Stadtmagazin gemacht haben. Das heißt, wir haben das recherchiert, wir haben uns die Themen ausgesucht, Rubriken, wir haben das recherchiert, gesetzt, fotografiert, alles eingesammelt, produzieren lassen.
An einem heißen Tag kamen 3 Paletten, 10.000
also
Magazin Ausgabe 1.
Papier.
Die kommen einfach so vor unser Büro damals.
Das Büro war im zweiten Stock.
Allee, zweiten Stock ohne Aufzug. Ich meine, ja, diese 3 Paletten sind da. Was
so,
machen
bitte.
Wir denn?
Oh.
Und wir saßen
ohne
dachten,
Pressevertrieb, ohne irgendwas.
Wir dachten, okay, ja, also.
Wer hat sich das ausgedacht?
Wir dachten uns, okay, aber was machen wir denn jetzt eigentlich? Damit, wie bringen wir das unter Leute? Und dann haben wir das viel verschickt, viel verteilt, also alles wirklich selber gemacht. Und das hat trotzdem erstaunlich gut geklappt. Es gab so eine Szene, die mir immer im Kopf ist, die wirklich kurios war, weil wir haben das irgendwie gemacht und wie gesagt, auch währenddessen immer das Gefühl gehabt, dass wir nicht genau wissen, was wir tun. Also bis zur
Obwohl
Produktion
es so gut
schon,
redet,
dann danach
recherchiert
nicht
ist.
So richtig. Ja. Und dann gab es aber einen Moment, der so wie in einem Film war, dass wir einen Kaffee trinken waren bei Wackers in der Innenstadt an der Hauptwache und hinter uns ein Gespräch war, wo ein Herr meinte, hier, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein Stadtmagazin, ein neues. Und wir dachten so, dann müssen wir ja wissen, was das ist. Und dann war es halt unser Magazin mit einer Schleife drum. Und ein älterer Herr hat einem anderen älteren Herr diese Zeitschrift gegeben. Und die fanden das auch überhaupt nicht beeindruckend, dass wir dann ins Gespräch sind und gesagt haben, was passiert hier gerade? Das hat die nicht, also die haben gar nicht verstanden, warum wir so aufgeregt waren. Aber das hat uns einmal gezeigt, okay, das findet irgendwie doch statt. Also die Verteilung funktioniert in irgendeiner Form. Und unsere Zielgruppe ist auch anders als wir dachten, weil das war viel ältere Zielgruppe, als wir im Kopf hatten. Und das haben wir dann auch gemerkt, auch Leute, die angerufen haben und die sich gemeldet haben, waren viel älter, als wir gedacht haben, lustigerweise. Und dann, ja, und dann haben wir einfach gemerkt, das funktioniert, muss aber halt irgendwie ein bisschen mehr durchdacht werden von uns, damit wir das auch nicht alles leisten müssen.
Pressevertrieb.
Ja, also dass wir das nicht, auch diese Verteilung gar nicht, also nebenher, das war ja auch damals schon nur nebenher. Genau, und dann mit der zweiten Ausgabe haben wir das alles professionalisiert, das Format verändert, sodass es mehr Sinn macht für den Handel. Das war eine Sache, die wir gelernt haben. Wie funktioniert ein Pressevertrieb? Wie wird das automatisch verteilt? Wie findet man da auch eine gewisse Effektivität, dass wir einfach auch nicht uns eine Deadline setzen, wann das nächste kommt und so. Das ist dann mit der zweiten passiert und dann wussten wir so langsam, wie man das, wie man das richtig macht.
Sehr, sehr spannender Weg.
Aber ja, das war sehr spannend.
Sehr spannender Weg. Genau. Gab es so einen Filmmoment, so einen Aha-Effekt auch auf dem digitalen Weg? Weil ihr seid ja nicht mit 66K gestartet, sondern wahrscheinlich, wie das halt so ist, wenn man einen Kanal neu aufbaut, mit null. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie sich das entwickelt hat, beziehungsweise was ihr gemacht habt, um zu dieser, wie ich finde, doch auch beeindruckenden Zahl zu kommen?
Das ist tatsächlich schwer zu rekonstruieren. Das ist tatsächlich
immer
relativ.
Ball bleiben, genau, immer tun.
Also es gab jetzt nicht so einen plötzlichen Schub, wo wir dachten, ui, was ist hier los? Das würde ich nicht sagen, also sondern das war sehr kontinuierlich. Mhm. Mit dem, was wir gemacht haben und mit den Effekten davon. Das war jetzt eher ja, stetig, immer weiter.
Das ist tatsächlich auch einer der Aspekte, der, glaube ich, relevant ist für ein Wachstum, nämlich Consistency. Das heißt, ständig am Ball zu bleiben und nicht einmal in der Woche was zu posten, sondern die Frequenz, die sieht bei euch anders aus. Die ist teilweise täglich, teilweise sogar mehrmals täglich, ja, mit so ein paar Lücken vielleicht drin. Aber da merkt man schon, dass da jemand dahinter ist und dass da jemand daher ist. Das heißt, da ist einfach die Frequenz auf einem gewissen Level, da ist die Qualität auf einem gewissen Level, was so die Ästhetik angeht, und da ist auch der Inhalt auf einem gewissen Level. Und da habe ich das Gefühl, dass diese drei Sachen halt sehr gut zusammenspielen und die halt dafür sorgen, dass der Kanal jetzt da ist, wo er ist, und dass er halt auch irgendwie nochmal die Qualitäten der Agentur unterstreicht, weil am Ende des Tages ist das ja auch ein Showcase.
Genau.
Ja. Was ihr könnt, so skillmäßig.
Genau. Sehr gut zusammengefasst.
Das, ja. Sehr schön.
Das ist genau das, ja.
Cool. Meine Lieben, ich würde sagen, ja, wir machen die Klappe zu. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke für den Input. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Sachen, die ihr auf der Zunge habt, irgendwelche Sachen, die ihr ankündigen wollt, irgendwas, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
Grüße raus.
Grüße zum Beispiel.
Grüße.
Nein,
an den Rest,
alles gut. Kommt rum, lass mal zusammen Sachen machen. In der Stadt kann wirklich viel mehr passieren. Ich glaube wirklich, Frankfurt kann mehr. Frankfurt muss sich so ein bisschen zusammenrücken und Frankfurt muss so zeigen, was wir können. Und wir können viel. Frankfurt ist die Stadt. Wir können. Berlin kann jeder. Frankfurt ist die Stadt.
Ja. Geil, das sind schöne abschließende Wörter. Frankfurt kann mehr. Danke Vicky, danke Armin. Mein Name ist Joscha, das war Podcast Brudi Nummer 60 aus dem Genheimer Spargel. Wir sind draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Podcast Brudi.